Sprache schafft Wirklichkeit. Sprache schafft die Welt. Sie ist nie nur Abbildung von ihr, sondern bringt sie immer auch hervor. Nach einer langen Zeit der politischen Sprachlosigkeit ist eine des politischen Brüllens und Niedermachens angebrochen. Kränkungen lösen Argumente ab. Beleidigungen werden probates Mittel der gesellschaftlichen Diskussion. So philosophisch beginnt das Buch »Wer wir sein könnten, warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht« von Robert Habeck, dem grünen Bundesvorsitzenden. Mit viel Leidenschaft erinnert Robert Habeck in »Wer wir sein könnten« daran, dass die Frage, wie wir sprechen, entscheidend ist für die Gestaltungskraft unserer Demokratie. Dass Sprache nicht nur in der Politik den Unterschied macht, und er entwirft die Skizze eines politischen Sprechens, das offen und vielfältig genug ist, um Menschen in all ihrer Verschiedenheit zusammenzubringen und in ein Gespräch darüber zu verwickeln, wer wir sein könnten, wer wir sein wollen. Dieses kluge Buch ist Teil dieses Gesprächs. Habeck fährt fort. Statt sich zu widerlegen, beginnt man, sich gegenseitig zu bezichtigen. Die Konsequenz ist, dass sich Milieus und Gruppen immer fester zusammenschließen und immun machen für Argumente und Interessen, die nicht ihre sind. Denn wenn man nur lange genug abgewertet und missachtet wird, erlahmen irgendwann Toleranz, Verständnis, Anteilnahme. Sich auf einen Kompromiss einzulassen, gemeinsame Ziele, mindestens eine gemeinsame Problemstellung zu formulieren, wird dann immer schwieriger. Denn wie wir sprechen, entscheidet darüber, wer wir sind und wer wir sein könnten. Nur was wir sagen, können wir denken. Was wir aussprechen, wird Wirklichkeit. Lobe einen Menschen und seine Freude darüber macht ihn selbstbewusster, kritisiere ihn und er zweifelt an sich. Robert Habeck glaubt, Vertrauen durch Sprache bildet. Der Wert des Geldes hängt davon ab, schon ab der Kindheit, wie über das Geld gesprochen wird. Zitat: Dass Börsenspekulationen immer auch Psychologie sind, ist eine technische Umschreibung dafür, dass sich Vertrauen durch Sprache bildet. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr damaliger Finanzminister Peer Steinbrück im Oktober 2008 nicht vor die Kameras getreten wären und behauptet hätten, unser Geld sei sicher, wäre es nicht sicher gewesen. Wenn wir nicht an den Wert des Systems Geld glaubten, das System würde zusammenbrechen. Ein weiteres Zitat. Das gilt erst recht für die Sprache der Politik. Unsere Welt ist eben nicht einfach da und wir Politiker müssten nur angemessen oder besser erzogen über sie reden, wie der FDP-Vorsitzende Christian Lindner meint, wenn er eine verprollte, vertrummte Sprache beklagt. Auch diejenigen verfehlen den Punkt, die behaupten, die CSU habe in den Sommermonaten 2018 in der politischen Auseinandersetzung mit der CDU in der Sache recht gehabt, lediglich der sprachliche Stil sei falsch gewesen. Es ging und geht nicht um Stilfragen. Es geht um mehr, weil Sprache eben eine konstituierende Funktion hat, weil bei all den sprachlichen Attacken der letzten Zeit und sei es manchmal auch unbeabsichtigt, via Sprache tatsächlich schon eine andere Wirklichkeit entstanden ist. In der Politik ist Sprache das eigentliche Handeln, sagt Habeck im nächsten Kapitel, Zitat. Lange schien vergessen, dass wir eigentlich alle wissen, dass Sprache in der Politik keine Stilfigur ist und ihre Analyse nicht nur etwas für Linguisten und Politikwissenschaftler, sondern dass es selbst den Inhalt von Politik ausmacht. Der politische Rechtsruck macht sich zuallererst an der Sprache fest. Habeck bringt Beispiele aus der Sprache der AfD, die beängstigend sind. Hier nur eins. Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende der AfD, twittert von Zensurgesetzen und der Unterwerfung unserer Behörden vor den importierten, marodierenden, grapschenden, prügelnden, messerstechenden Migrantenmobs, an die wir uns gefälligst gewöhnen sollen. Auch ohne genauere Analyse bemerkt man, dass dies eine andere Sprache ist, als sie bisher im demokratischen Streit gesprochen wurde. Und ich möchte mit diesem Buch einen Beitrag dazu leisten, zu verstehen, was genau an dieser Sprache anders ist und wie sich durch sie die Politik selbst verändert. Wer wach auf die demokratischen Gesellschaften schaut, sieht, dass etwas ins Rutschen geraten ist. Zitat: Die Jahre der Alternativlosigkeit sind vorbei. Sie werden abgelöst durch eine Zeit des politischen Rechtsrucks und der sprachlichen Ideologisierung. Was wir also brauchen, ist eine Sprache, die Alternativen zulässt, die offen ist für eine Politik, die Vielfalt und Verschiedenheit als Stärke und Reichtum begreift. Dieses Buch ist der Versuch einer Annäherung. Es gibt keine Politik vor und jenseits der Sprache, heißt Kapitel 3. Politik ist Auseinandersetzung um Meinungsringen, um die gesellschaftliche Wirklichkeit. In der Politik ist Sprache kein politisches Instrument neben anderen. Es gibt faktisch keine Politik vor und jenseits der Sprache. Wie in der Politik etwas gesagt wird, entscheidet, was in der Politik gedacht und was gemacht wird. Demokratie lebt vom Streit und Kompromiss. Und sprachliche Ohnmacht ist politische Ohnmacht, nennt Habeck die folgenden Kapitel. Wir machen einen großen Sprung über mehrere Themen zu Witz und Satire als Mittel gegen ideologische Verblendung. Was eine Aussage bedeutet, hängt immer vom Kontext ihrer Gegenwart ab. So etwas wie einen überzeitlichen, immergültigen Sinn eines Worts oder eines Satzes gibt es nicht. Die Wirklichkeit der Sprache ist Vielfalt und Uneindeutigkeit. So entstehen Widersprüche, so entstehen Witze. Witze, Ironie, Satire sind der Widerspruch zu einem totalitären Sprechen. Auch über mich werden Witze gemacht oder Cartoons gezeichnet. Ich finde nicht immer alle davon lustig. Das liegt schlicht daran, dass auch ich eine eigene Vorstellung von meinem Ich, meiner Person, meiner Identität habe. Und der Witz entlarvt diese Vorstellung, stellt sie aus, macht sie lächerlich. Witze sagen, es kann auch anders sein. Witz und Satire sind, wenn sie einen selbst betreffen, die schmerzhafteste Warnung vor ideologischer Blindheit und politischem Dogmatismus. Wer über sich selbst lachen kann, wird kein erfolgreicher Diktator. Wer über sich selbst lacht, weiß, die eigene Macht begrenzt. Nationalisten, autoritäre Regime und vor allem religiöse Fundamentalisten können Satire nicht ertragen, denn sie unterminiert unerbittlich Aussagen, Systeme, Lehren, die neben sich keine anderen bestehen lassen, die behaupten, im Besitz einer höheren, nicht zu hinterfragenden Wahrheit zu sein. Die Satire testet unsere Toleranz. Sie ist der Test, ob wir um die Bedingtheit und Gemachtheit unserer Werte wissen. Deshalb hassen Autokraten wie Erdogan die Satire und Jan Böhmermann. Deshalb ermorden Terroristen die Karikaturisten von Charlie Hebdo im Namen einer Religion. Der Autor benennt die Satire als Mittel gegen Intoleranz. Um Intoleranz zu widerlegen, bedarf es anderer Strategie, beispielsweise einer subversiven, die gerade das Grundprinzip der Intoleranz angreift, nämlich die Behauptung, dass es nur eine Wahrheit gibt. Das schafft die Sprache der Satire, indem sie die Fanatiker der Lächerlichkeit preisgibt. Alle Ideologen hassen die Satire, weil sie Zweifel hassen. Und sie hassen Zweifel, weil Zweifel zu Nachdenklichkeit führt. Durch das Lachen, das Verfremden, die Karikatur, den Witz, werden Fundamentalisten jeglicher Couleur quasi entwaffnet. Sie werden auf den Boden des kritischen Diskurses geholt, indem man sie nicht zu Feinden erklärt, die man bekriegen muss, sondern ihre Wahrheit zu einer Meinung neben anderen macht. Kann man haben, muss man nicht, sagt die Satire. Die Satire organisiert die Niederlage der Orthodoxie und den Sieg der Demokratie. Denn sie macht deutlich, dass die Grundrechte in einer offenen Gesellschaft auch für die gelten, die sie nicht achten. Habeck lässt sich weiter aus über demokratische Selbstreflexion. Der Unterschied zwischen Demokraten und Ideologen ist, dass die einen in der Lage sind, auch ihre eigenen Wertprinzipien zu reflektieren und im Verhältnis zu anderen zu sehen. Jetzt geht es um Moral bei der Seenotrettung und dass sich Satiriker dahinter gestellt haben. Zitat: Moral muss man übersetzen und Wahrheit muss man pluralisieren. Es gibt meist mehr als eine. Für die eine Wahrheit gibt es ein anderes Feld, das der Religionen. Und die gehen zu Recht in ihrem Kern von einem Geheimnis des Glaubens aus. Im Glauben gibt es einen Bereich, der dem Diskurs, dem Streit der Meinungen entzogen ist. Deswegen ist er subjektiv. Aber Politik muss objektivieren. Auch der sprachliche Populismus bekommt ein Kapitel. Es gibt sprachliche Figuren des Populismus, die verführerisch sind. Sie sind deshalb populistisch, weil ihre Aussagekraft gering ist, aber im Streit der Wörter sehr wirksam. Verallgemeinerungen, Vorurteile und Alternativlosigkeit benennt er als rhetorische Figuren des Populismus mit interessanten Erklärungen. Die Angst ist eindringlich dargestellt. Zwei Sätze nur. Auch bei AfD, Pegida und dem aggressiven Wutbürgertum steht die Angst Pate. Angst vor dem Fremden, Angst vor dem Islam, Angst vor Flüchtlingen. Eine ganz andere Angst ist die Angst vor der Sprache der Offenheit. Habeck philosophiert. Es gibt eine Krankheit, die Thalassophobie heißt. Thalassa ist eine Meeresgöttin der griechischen Mythologie und Thalassophobie ist die Angst vor offenen Gewässern, vor dem Unbekannten, die Furcht vor der Unbegrenztheit, vor den unsichtbaren Wesen in der Tiefe, weil man nicht weiß, was unter der Wasseroberfläche wartet. Ich glaube, unser Denken und unsere Sprache heute sind Ausdruck einer politischen Thalassophobie. Vor lauter Angst vor Kontrollverlust und dem Unwägbaren stellen wir uns dem Offenen und Existenziellen nicht mehr. Nicht nur der Klimakrise nicht, auch nicht den sozial-utopischen Vorstellungen, die in einem positiven Sinne die Welt radikal verändern können, nämlich etwa durch eine gerechte Verteilung des Reichtums, einen Umgang mit Tieren, der vom Grundsatz des Respekts lebt, einer Arbeitswelt, die von Anreiz lebt. Habeck setzt auf Zuversicht. Sie sei die wahre Herausforderung. Auch hierzu gibt es einen ausführlichen Text. All die heute nicht besprochenen Teile empfehle ich nachzulesen. Es lohnt sich, den Hintergrund Habecks gründlich kennenzulernen. Wir von Kaleidophon werden uns auch noch um andere Bücher des Autors bemühen. Ich fordere alle Grünen auf, Habeck als Kanzlerkandidaten aufzustellen. Annalena Baerbock mag eine hervorragende Ökologin sein und sicherlich eine super Ministerin, aber der geistige Hintergrund Habecks weist ihm die entscheidende Rolle zu. Hier sprachen wir über Robert Habeck, wer wir sein könnten, warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht. Erschienen bei Kiwi.